Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Warum stehen vor eurem Lieblingsrestaurant auf einmal ständig Leute Schlange und alle wollen da rein? Und weshalb schütten sich auf einmal plötzlich alle die Körner XY ins Müsli rein? Ab 21 euer Podcast mit Utz Dreger. Bei uns geht's dieses Mal um Foodtrends und Gastrohypes und vor allem um die Frage, wie entstehen die eigentlich? Ist es etwa Zufall, dass diese koreanische Band eine K-Food-Party abfeiert? Wahrscheinlich haben wir es hier mit einem Fall von Food Diplomacy zu tun. Was das ist, klären wir gleich. Erst spreche ich mit Ivo Adam. Der ist einer der bekanntesten Aushängeschilder der Schweizer Gastronomie. Mehrfach mit Auszeichnungen, Punkten und Sternen dekoriert, Unternehmer, Chefkoch, baute Gastronomiebetriebe auf und ist viel unterwegs und immer auf der Suche nach neuen und spannenden Lebensmitteln. Ich habe ihn gefragt, welche kuriosen Lebensmittel er von seinem letzten Food-Scouting-Trip mitgebracht hat.
Ja, das war in Spanien, in Valencia, das war die Erdmandel. Die Erdmandel, sagt man, das ist nicht irgendwie so ein Tier, die dich mit vier Augen anschaut, sondern das ist eine Art Getreide, kann man sich da vorstellen. Riecht ein bisschen in Kombination wie Mandel und Mais, wie Popcorn. Chufa genannt in Valencia, und mit dem machen sie eigentlich warme Getränke, wie eine Art Schokoladengetränk, aber man kann natürlich für viel mehr brauchen. Und das ist eigentlich so das Kurioseste in der letzten Zeit, was ich gesehen habe.
Erdmandel habe ich persönlich noch nie gehört. Ist das so, dass es einfach regional da in Spanien total verbreitet ist, aber wir das einfach nicht kennen? Oder wie erklärt sich, dass es immer wieder neue auch Sachen gibt, von denen man noch nie gehört hat?
Ja, ich denke, es ist einfach für eine Art, also für eine gewisse Zielgruppe nicht interessant, weil es halt was Banales in der Region stark verbreitet, das ist in Valencia und Region. Aber für mich in der Schweiz eine wirklich neue Erkenntnis. Und es ist halt auch nicht ganz einfach. Man kann sich einfach nur zurechtschneiden und anbraten oder irgendwie pürieren oder frittieren, sondern man muss sich dann schon schnell mal ein bisschen überlegen, wie man das zubereitet.
Jetzt aber hört man im Hintergrund eigentlich eine Küche, es klimpert und klackert so wunderbar.
Ja, das ist doch schön, oder? Das ja. Ist meine Berufung, meine Leidenschaft. Ja, das klimpert immer bei mir.
Woran merkst du denn, wenn du unterwegs bist, dass ein Lebensmittel Potenzial hat, dass du das dann auch gerne mit nach Hause nehmen willst in deine Küche?
Indem, dass ich das meistens probiere. Und wenn mich das geschmacklich überzeugt oder auch die Tradition oder das, der Produzent dahinter und auch die Philosophie, dann schätze ich ab, kann ich mit dem was machen? Versuch was zu machen, meistens noch vor Ort oder im Hotelzimmer oder wo und immer. Und dann ist natürlich für mich auch wichtig, kann ich das überhaupt importieren oder gibt es das vielleicht schon in der Schweiz und ich weiß es nicht.
Wie gehst du ganz konkret bei diesem Scouting vor? Also wo gehst du hin? Führst du erst Gespräche mit Leuten, die sich auskennen? Telefonierst du? Guckst du auf den Atlas? Schaust du auf den Wetterbericht? Oder wie geht das los?
Ja, also wenn ich noch in der Schweiz bin, sicher mal übers Internet, so mich ein bisschen informieren über die Stadt oder übers Land, über die Region. Der andere Weg ist, ich gehe einfach auf den Markt, unterhalte mich, probiere das, was interessant ist, versuche ich zu kaufen und selber zuzubereiten. Und eigentlich der sicherste Wert ist, du gehst in ein gutes Restaurant, gehst dort gut essen, unterhaltest dich mit dem Küchenchef und sagst ihm, du, ich bin ein Berufskollege aus der Schweiz, hast du mir was Interessantes? Da kommst du schneller ans Ziel, als wenn du selber recherchierst. Also eigentlich durch Vitamin B, wenn man so will.
Und da entstehen dann auch Kontakte, die sich halten. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, du informierst dich irgendwo regional über ein Produkt und dann bist du vielleicht wieder zu Hause in der Schweiz und es will dir nicht mehr gelingen, dann ist es ja ganz gut, wenn du dann nochmal in Valencia anrufen kannst oder so.
Ja, obwohl meistens ist ja so, also dass es nicht mehr gelingt. Das ist vielleicht beim Wein so, wenn ich einen guten Wein kaufe und ich merke, die Emotion beim Weinbauer war wahrscheinlich besser als der Wein und ich sitze dann auf 60 Flaschen, da muss ich sagen, shit happens. Dann brauche ich das noch zum Kochen.
Es gibt ja so Hype-Produkte wie Quinoa oder Rahmen, die mittlerweile jetzt überall zu kaufen sind und die auch als super gesund gelten. Was hältst du davon, wenn so ein einzelnes Produkt auch in kurzer Zeit einfach so auf Massentauglichkeit sich entwickelt?
Ich finde das nicht schlecht, weil das tut auch für ein breites Publikum ein bisschen das Experimentieren in der Küche fordern und auch unterstützen. Also ich mag das gerne. Ich selber bin auch Testimonial für Coop in der Schweiz, wo auch immer in der Feinfood-Linie neue Produkte lancieren und dann sagen sie, Ivo, mach doch noch ein Rezept. Aber was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also es ist halt manchmal nicht ganz so einfach, solche Produkte wie zum Beispiel Quinoa oder Amaranth zu etablieren. Das ist ein bisschen die Gefahr.
In der Spitzengastronomie ist ja ein Trend radikale Regionalität, Lokalität. Was hältst du selbst davon und setzt ihr das auch um?
Alles ist Gift und nichts ist Gift. Es kommt nur auf die Menge drauf an. Ein Zitat, ein Sprichwort, wo mich eigentlich immer durch die Kulinarik zieht. Und das heißt, mach einfach das, was für dich richtig ist und nichts zu extrem. Weil wenn es extrem wird, dann kannst du schlussendlich das nicht halten oder baust dir selber ein Fluss oder legst die Steine in den Weg. Also ich denke, radikal finde ich immer schlecht. Aber regionale Produzenten zu evaluieren, zu suchen, die zu unterstützen, ja, wenn die Qualität stimmt, jederzeit. Aber ich meine, wir sind in der Schweiz. Wir Schweizer haben kein Meer. Wir Schweizer haben sehr gute Nachbarländer und genügend Geld, um die besten Produkte aus der ganzen Schweiz zu importieren. Warum nicht? Die Frage ist einfach, was und wo und wann. Also wenn ich schon ein ausländisches Produkt einfliegen lasse, sei das Gemüse oder Frucht, dann informiere ich mich trotzdem, wann und wo hat das Produkt wirklich Saison. Weil die Saison garantiert dir auch den vollen Geschmack. Und das ist eigentlich fast wichtiger als das radikale Regionale.
Mhm. Auch so ein Begriff ist Nose to Tail. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erklären und auch an der Stelle, wie setzt ihr das um?
Ja, Nose to Tail, glaube ich, jedes zweite Kochbuch hat irgendwie diesen Satz jetzt reingeschrieben. Das hat meine Großmutter schon früher gemacht. Wie ich das umsetze, bei uns in Bern vor allem, wir kaufen nur noch ganze Tiere ein. Das heißt, ich gehe zum Produzent, der sagt mir so, ich habe hier ein Wagyu Beef oder ein Angus Beef oder ein Schwein oder ein Huhn und dann sage ich meinem Küchenchef, okay, wir kaufen die ganzen Tiere ein. Das heißt 180 Kilo Schlachtfleisch und es gibt nur 2 Filet und 2 Antegott. Der Rest ist Fleisch, wo man halt schmoren muss und anders zubereiten muss. Man muss kreativer werden und zwar auf dem Rücken vom Tier und nicht auf dem Rücken vom Produzenten. Das ist sehr wichtig. Also ich denke, das Spielfeld, wo man drin kocht, muss man halt so abstecken und dann ist eigentlich Nose to Tail was Selbstverständliches.
Mhm, aber dann lasst ihr auch woanders schlachten oder hat sich jetzt die ganze Produktion auch völlig verändert, dass ihr jetzt die Kuh quasi ins Restaurant führt und im Hinterzimmer wird sie auseinandergenommen, so nicht?
Ja, ich kann natürlich am Gast sagen, dass die Kuh Bernadette heißt und dass sie eine Liebe war. Also man hat natürlich durch das automatisch auch eine nahe Beziehung zum Produkt und zum Produzenten und zur Region. Das ist sicher wichtig. Aber schlussendlich wird der Produzent natürlich durch einen Vertrauensmetzger unterstützt, das wird geschlachtet und wir kriegen dann einfach die großen Stücke Fleisch. Aber ich sage einfach, die Verhältnisse vom Fleisch, die sind klar definiert. Also ich kann nicht nur noch Filet und Antegott bestellen, weil in der Schweiz können wir die Rinder noch nicht klonen, dass sie nur Filet und Antegott haben.
Könnt ihr nicht?
Nein, wir sind dran, aber es geht nicht.
Okay, dann würde ich dich gerne abschließend noch fragen, was sind aktuelle Foodtrends, die du kommen siehst, die dir gefallen und gibt es auch was in den letzten Jahren, was irgendwie auch total Käse war für dich?
Ja, also auf der einen Seite war die Übersättigung von dieser Molekularküche, obwohl unter uns die das wirklich gut und groß gemacht haben, die Designer unter uns, die Spanier und Co., die haben das wirklich gut gemacht und das sind ja auch gewisse Trends, vor allem in der Grundzubereitungsart ist geblieben und das finde ich schön. Das war zwar auch ein Käse. Was gut ist und was kommen wird, ist, wie wir jetzt auch gesprochen haben, ist das Nose to Tail, das radikale Regionale. Das heißt, man versucht auch ein Dessert machen mit einem reifen Apfel, der vom Baum gefallen ist und schon ein bisschen braun ist. Und nicht von der teuren Schokolade mit der exotischen Frucht. Und das ist ein Trend, wo ich sehr unterstütze und wo für mich geschmacklich im Moment am meisten hergibt.
Welchen Food-Trends seid ihr erlegen? Steht ihr vielleicht auch auf Kimchi? Dann, aber auch sonst, könnte euch das folgende Gespräch mit der Food-Trend-Expertin Alessandra Roversi interessieren. Sie berät unter anderem Regionen und Regierungen in Fragen der Food-Diplomacy. Da geht es jetzt nicht darum, welches Süppchen Angela Merkel mit Wladimir Putin zu löffeln hat, sondern um was ganz anderes. Lassen wir uns einfach von Alessandra erklären. Das Gespräch haben wir bereits aufgezeichnet und auch für euch aus dem Englischen übersetzt. Ich habe sie gefragt, Was glaubst du, warum ist Kimchi so populär bei uns?
So governments, they've been starting in the past years to promote.
In den vergangenen Jahren haben Regierungen damit angefangen, ihre Gastronomie zu vermarkten. Wir nennen das Gastrodiplomatie. Das bedeutet, dass Regierungen Essen dafür benutzen, um Ideen und Werte zu vermarkten. Es ist aber auch ein wirtschaftlicher oder politischer Weg, um die Welt zu beeinflussen. Und die koreanische Regierung hat eben mit der sogenannten Kimchi-Diplomatie oder Dimsu-Diplomacy angefangen. Sie benutzen ihr Essen als sogenannte Softpower. Das ist eine politikwissenschaftliche Theorie aus den 70ern, in der Staaten, die keine große wirtschaftliche oder militärische Macht haben, weichere Mittel benutzen, um Einfluss auszuüben. Und dafür benutzen sie öffentliches Geld, also Steuergeld. Deshalb nennen das viele auch Nation Branding, weil sich das Land international vermarktet wie eine Firma. Seltsam daran ist, dass ein Land das Essen ja nicht besitzt. Deshalb ist es schwer nachzuvollziehen, ob es so viel Kimchi in Deutschland gibt, nur weil die koreanische Regierung so viel Geld investiert hat, um Kimchi zu vermarkten. Das kann man so nicht sagen.
Aber lass uns den Fall vielleicht tatsächlich dann nochmal genau aufrollen. Also wie genau hat denn die Gastrodiplomatie der koreanischen Regierung funktioniert? Was haben die gemacht im Fall von Kimchi? Und du hast gesagt, es ist schwer zu messen, aber inwiefern kann man sagen, ob das erfolgreich war oder nicht?
Im Prinzip brauchst du erstmal ein Programm und du musst dir Maßnahmen überlegen. Hier haben sie zum Beispiel Bibimbap-Blogger, die durch die Welt getourt sind. Sie hatten Foodtrucks. Und es gibt ja auch K-Pop-Musiker. Und sie haben einige von diesen Bands bezahlt, damit sie K-Food is the best singen. Also das eine ist es, das Ganze in die Welt zu bringen. Und zum anderen musst du die Leute auch einladen. Sie haben also natürlich auch die Olympischen Winterspiele benutzt, um koreanisches Essen in die Welt zu vermarkten.
The last Winter Olympics to promote Korean food in the world.
Du hast gesagt, eines der wesentlichen Ziele sei, den Tourismus anzukurbeln. Geht es vielleicht auch noch um andere Sachen? Geht es auch vielleicht einfach nur um das Image der ganzen Nation?
Oh yeah, definitely. So,
natürlich, der Antreiber für Gastrodiplomatie ist Handel, Export und Wirtschaft. Weil wenn die Leute koreanisch kochen, dann sollen sie keine lokalen Zutaten verwenden, sondern natürlich die koreanischen Produkte importieren. Und dann ist noch die globale Reputation wichtig. Die Koreaner haben es aber meiner Meinung nach nicht geschafft, Assoziationen mit Kimchi zu kreieren. In den nordischen Ländern, da denken wir beim Essen an Natur, Einfachheit, Design, Gesundheit. Da gibt es noch andere Werte, die an dem Essen noch hängen. Bei Kimchi fragt man sich, ja, und jetzt? Ist das exotisch? Ist das gut für deine Gesundheit? Das fehlt noch.
Du hast Skandinavien angesprochen. Wir reden die ganze Zeit über Korea. Welche anderen Länder fallen dir ein? Vielleicht eine kurze Übersicht.
Also ein Land, das in den vergangenen Jahren sehr aktiv war, ist Peru. Die haben ein Programm, das heißt peruanische Küche für die Welt. Man würde jetzt denken, dass Italien und Frankreich, die ja quasi echte kulinarische Zentren sind, ganz früh damit angefangen haben. Aber komischerweise haben sie sich der Bewegung der Gastrodiplomatie erst später angeschlossen. Im April gibt es jetzt aber immer ein paar Aktionstage für die französische Küche. Die heißen Gutes Essen, Gutes Frankreich. Und das wird vom französischen Außenministerium vermarktet und auch von den ganzen Botschaften. Die setzen eine riesige Maschinerie in Gang, von der alle französischen Firmen profitieren. Ja, es wird immer populärer. Was interessant ist, ist, dass nicht mehr nur Länder, sondern auch Regionen sich jetzt vermarkten. Also Regionen in Schweden oder Spanien oder wie in Belgien zum Beispiel Flandern. Und es gibt jetzt auch Städte, die da sehr aktiv werden. Zum Beispiel Kopenhagen fördert momentan seinen Essenstourismus sehr stark. Die wollen ein kulinarisches Reiseziel werden. Und na klar, das ist dann ein geldwerter Vorteil. Die machen durch diese Vermarktungen Geld.
Welche Foodtrends kennst du denn aus Deutschland? Wo promoten wir unsere Würstchen oder was oder Eisbein oder was hauen wir denn raus in die Welt und wie wollen wir wahrgenommen werden?
I think Germany has an extremely interesting position.
Deutschland nimmt da eine sehr interessante Position ein, denn es geht eher um Nachhaltigkeit. Und das ist heutzutage eine sehr wichtige Botschaft. Wenn ich an deutsches Essen denke, dann denke ich an Fragestellungen wie die Wege, die Lebensmittel zurücklegen, regionales Essen und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, diese Aspekte sind noch interessanter als das Essen an sich. Also diesen Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit verstehe ich als sehr interessante Wertsteigerung beim deutschen Essen. Und ich finde, das wäre auch etwas, das man auf internationaler Ebene machen könnte. Und was die nordischen Länder ja auch in gewisser Weise schon machen. Also weniger Events, auf denen ausgefallen gefeiert wird, sondern auch mal Inhalte bringen.
That are just fancy and fun and party, but also with content.
Deutschlandfunk Nova.
Avocado-Toast mit Egg Benedict, Kimchi und Bibimbap und Bowls aus Hawaii mit jeder Menge rohem Gemüse. Alle Food-Hypes, die gerade besonders angesagt sind, auch jenseits vom Trendvulkan Berlin-Mitte. Und vor den Läden, die das gerade anbieten, bilden sich gerne auch mal lange, sehr lange Schlangen. Schließlich wollen alle in diesen einen Laden, von dem die Influencerin XYZ gestern das Porridge mit Quinoa und schwarzen Johannisbeeren gepostet hat. Aber wie entstehen eigentlich solche Gastro-Hypes und was machen Läden, damit sie ebenso erfolgreich werden? Und welche Rolle spielt dabei auch dieses Mal wieder dieses Instagram? Darüber habe ich mit Peter Lutsch gesprochen. Er berät unter anderem große und kleine Gastrounternehmen und ist selbstständiger Marketing- und Social-Media-Berater. Meine Frage an ihn: Kann ich und wenn ja, wie kann ich einen Gastro-Hype planen?
Grundsätzlich planen ist ein bisschen schwierig, aber man kann es natürlich befeuern. Das heißt, man kann natürlich gezielt mit Multiplikatoren arbeiten. Das können Blogger sein, aber das können heutzutage auch durchaus bekannte zum Beispiel Instagrammer sein, also sogenannte Social Media Sternchen. Die können natürlich ganz gezielt einen Laden bekannt machen. Aber man kann natürlich auch als Restaurant selber was tun oder als Bar oder als Café. Dazu gehört ein stimmiges Konzept. Genauso wie dieses Konzept, das man sich dann überlegt hat, auch überall über jegliche Kanäle das Konzept umzusetzen und zu kommunizieren.
Ich verstehe gerade langsam, wie eine Pizzeria in meiner Nachbarschaft funktioniert. Da haben nämlich Schweden eine Pizzeria gebaut oder sagen wir mal renoviert und haben jetzt Sauerteigpizza im Programm. Die saßen 8 Monate vor allem vorm Laptop und dann haben sie irgendwann aufgemacht und bums war der Laden voll. Und schon 3 Monate vorher hatten sie 1000 Sterne bei Google. Also die sind sozusagen, ist diese Social-Media-Kanal-Geschichte, um einen Gastro-Hype auszulösen, ist das was Unumgängliches?
Ja, also da sind wir wieder ein bisschen bei der Zielgruppe. Wenn man sich natürlich an 60 plus richtet, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Wenn man natürlich eine relativ junge, hippe Zielgruppe hat, dann kann es auf jeden Fall nicht schaden, das auch gezielt vorzubereiten. Bei dem Beispiel zum Beispiel von dem Italiener zu bleiben, die haben sicherlich, ohne jetzt das Projekt genau zu kennen natürlich, die haben sicherlich auch schon von Beginn an diesen ganzen Eröffnungsprozess mitbegleitet. Und dann kann man auch schon frühzeitig natürlich Feedback von den Nutzern einholen und sie auch vielleicht an der einen oder anderen Ecke mitbestimmen zu lassen, ob das zum Beispiel beim Interieur oder bei der Speisekarte. Und dann ist da so ein höheres Involvement halt auch und eine Verbundenheit zu den Betreibern schon da, bevor sie den Laden überhaupt aufmachen. Und dann kann das wirklich zu so einem Hype beitragen, dass man dann eben, wenn man die Türen dann öffnet, dass man dann auch volles Haus hat einfach.
Mhm. Du sagst aber auch, es muss auch menscheln zwischen Betreiber und Gast. In vielen Bewertungen bei Google und TripAdvisor von Restaurants fällt ja auch auf, dass da auch die Namen der Betreiber und Betreiberinnen genannt werden, weil damit so offen umgegangen wird. Also sowas wie Lea hat einen ganz tollen Service geboten und war immer freundlich und keine Ahnung. Ist das auch so eine Strategie, die jetzt einfach immer auch dazugehören muss, um auch online einfach eine gute Figur zu machen?
Ja, es kann es auf jeden Fall sehr unterstützen. Wenn man diese Beziehung aufbaut und die Leute auch immer mal wieder hinter die Kulissen blicken lässt. Wir hatten das ja gerade vorher schon gesagt, sowohl beim Eröffnungsprozess, aber auch danach, dass man dann auch immer wieder mal Teammitglieder vorstellt oder auch den Betreiber als gewissen, Corporate Influencer aufbaut, dann hat man natürlich den Vorteil, dass das Ganze ein Gesicht hat und nahbar ist.
Mhm. Jetzt ist es bei Hypes so, die kommen oft schnell, die gehen aber auch irgendwann wieder. Ganz krasses Beispiel wahrscheinlich Bubble Tea zum Beispiel. Du hast vorhin gesagt, man muss flexibel sein. Wenn wir jetzt sagen, man will aber nicht flexibel sein, wie schafft man es denn, dass man einen Hype, auf dem man surft, noch lange aufrechterhält?
Ja, wenn es wirklich ein reines Trendthema ist, ist das tatsächlich relativ schwer. Zum Beispiel beim Bubble Tea ist ja dann rausgekommen, dass es nicht besonders gesund ist. Dann ist es natürlich schwierig, das auch nachhaltig zu hypen. Ich glaube, dass man um diese Anpassung des eigenen Konzeptes nicht rumkommen wird, weil dafür gibt es einfach viel zu viele Eröffnungen pro Jahr und genauso viele Schließungen von Restaurantkonzepten. Das heißt, man muss auf jeden Fall, was mal die Grundlage ist einen guten Service zu bieten und ein gutes Produkt, das auch weiterempfohlen wird und sozusagen dann auch immer das Haus voll macht, weil es ist nichts Schlimmeres, als in ein leeres Restaurant zu gehen. Aber man wird sich zwangsweise auch irgendwo immer wieder verändern müssen, damit man ja am Markt bestehen bleiben kann.
Deutschlandfunk Nova.
Bei gastronomischen Hypes ist Asien ja oft ganz weit vorne. Vor neuen angesagten Gastro-Locations, da können sich gerne mal richtig lange Schlange bilden. Das ist auch kein Problem, wenn man in der Schlange mal locker so eine Stunde warten muss, um dran zu kommen. Auch in Hongkong gibt es einige Hype-Restaurants. Eines davon ist ein berühmter Dim-Sum-Laden im Linhang Tea House. Da treffen sich Mittag für Mittag Geschäftsleute, Anwohner, Touristen und Foodies aus der ganzen Welt, egal ob alt oder jung. Doch dieser Laden, der macht jetzt zu. Ende des Monats ist es soweit und das ist wirklich ein großes Ding in Hongkong. Und über all das habe ich gerade mal gesprochen mit unserem ARD-Korrespondent Steffen Wurzel in China, in Shanghai. Und ich habe ihn gefragt, das Linhang Tea House ist ein weltweit bekannter Dim-Sum-Laden. Aber warum so viel Aufregung?
Naja, weil der Laden im Grunde für die perfekte traditionelle Dim-Sum-Tradition in Hongkong steht. Nicht nur was so den Style angeht, die Leute, die da rumhängen, also so richtig alte Hongkonger Großfamilien gehen da rein oder gingen da rein bisher, sondern auch was das Preisniveau angeht. Wir sprechen hier vom Zentrum Hongkongs, der Bezirk Central. Da kostet normalerweise so ein, ich sag mal, Mittagessen 20 Euro. Umgerechnet und dort konnte man bisher eben für sensationelle, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Euro essen gehen und zwar richtig gut und richtig traditionell und damit ist jetzt aber wohl Schluss, weil man hört, dass der Vermieter dieses großen Gebäudes, in dem der Laden drin war, bisher den Mietvertrag, die Pacht nicht verlängern will.
Und was hat den Laden so besonders gemacht?
Also zum einen ist er sehr unscheinbar gelegen in einem klassischen Geschäftshaus. Da musste man so die Treppe hoch oder so eine Rolltreppe hoch. Dann war das völlig ohne Fenster, also aus unserer mitteleuropäischen Sicht erstmal tierisch ungemütlich. Tierisch überfüllt auch, laut und dann eben so überfüllt, dass es immer extrem schwierig war, irgendwo an einem Tisch einen freien Platz zu finden, geschweige denn einen ganzen Tisch für sich und Freunde zum Beispiel zu haben. Ich habe es dort selber auch nur einmal hingeschafft. Aber wenn man dann dort war, ist es eben so typisch Dim-Sum-mäßig. Man sitzt da und bestellt sich sozusagen auf Zuruf so Kleinigkeiten, irgendwelche gefüllten Teigtaschen oder gedämpfte Hühnerfüße oder gefüllte Shrimp-Maultäschchen. Also wirklich vom allerfeinsten Dim-Sum-Tradition. Damit ist jetzt finito. Das Besondere bei Dim-Sum ist ja auch, dass man das vor allem mittags isst und auch am Wochenende mittags, so zum Brunch sozusagen mit der großen Familie. Wenn man dort rein ist, hat man wirklich Hongkong erlebt, wie es vermutlich vor 60, 70, 80 Jahren war.
Mal grundsätzlich in Asien, auch in China, bilden sich ja gerne absurd lange Schlangen vor neuen angesagten Gastroläden. Woran liegt es?
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Essen erstmal grundsätzlich sehr wichtig. Die Leute arbeiten hart und dann wollen sie zum Beispiel mittags in den Pausen auch zumindest gesellig und vor allem außerhalb der sehr engen Büros gute Zeit verbringen. Das macht man beim Essen. Also natürlich bestellen sich da auch die Leute irgendwie was von unterwegs oder bringen sich was mit oder bestellen sich was online, was dann geliefert wird. Aber es ist schon eine große Tradition, gerade in Hongkong nochmal mittags rauszugehen. Und dazu kommt dann noch der Hype der Travel-Blogs und der Travel-Webseiten, die sorgen dann natürlich dafür, dass gerade in einer Stadt wie Hongkong, wo es immer viele Touristen gibt, dass da dann ganz viele Touris der Meinung sind, sie müssten diese in Anführungszeichen Geheimtipps ausprobieren. Ich bin aber ganz ehrlich, ich mache das ja auch, weil es eben auch Spaß macht, weil die Qualität dann auch oft sehr gut ist.
Und kannst du uns mal einen Überblick geben, welche Läden gerade besonders angesagt sind?
Das ist natürlich schwierig, weil sich das ständig ändert, aber ich gebe vielleicht mal drei Beispiele. Das eine ist Khao Kỳ. Auch in Hongkong in der Gough Street ist das. Das ist so eine Hipsterstraße mit coolen Boutiquen und coolen Läden, die allerdings, muss man sagen, so einmal im Jahr irgendwie wechseln. Aber dieser Laden Khao Kỳ, das ist ein Nudelsuppenladen. Der ist berühmt für Rindersuppe mit Nudeln. Fertig. Da sind immer ewig lange Schlangen davor. Die machen mittags um 12.30 Uhr auch erst entspannt auf. Und es ist schon so, dass manchmal um 10 Uhr da morgens da schon Leute anstehen. Meistens eben auch Touristen. Man muss so 10 Euro ungefähr für eine exzellente Nudelsuppe rechnen. Und das ist schon abgefahren, dass für so eine relativ einfache Nudelsuppe die Leute da so ewig Schlange stehen. Und dann vielleicht noch ein Laden, der eher so in Richtung Abend angesagt ist. Iron Fairies heißt der. Also eiserne Märchen, kann man das übersetzen. Das ist eine Bar, ein Club, ein sehr düsterer Laden mit sehr guter Live-Musik. Düster ist er deswegen, weil nicht die Stimmung irgendwie düster ist, sondern weil es kaum Licht gibt. Das ist nämlich komplett mit Kerzenlicht ausgestattet, der Laden. Und das Abgefahrene ist, dass unter der Decke tausende kleine Schmetterlinge hängen, also tote, aufgespießte Schmetterlinge. Gefällt nicht jedem. Ich finde es total abgefahren. Und wer das in Hongkong nicht schafft, dort an der Schlange irgendwie vorbeizukommen, um dort reinzukommen, kann das auch in Tokio oder Bangkok machen. Also in Japan und Thailand gibt es den Laden auch.
Sagt Steffen Wurzel, unser Korrespondent in China.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Geisenhausen. Gut drei Monate lang hat eine entlaufene Kuh ihr Leben in der freien niederbayerischen Natur verbracht. Jetzt ist Büxi gefasst. Sie wurde am Donnerstagabend festgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein pensionierter Polizeibeamter, der zugleich Jäger ist, habe das Tier nahe Landshut mit einem Pfeil betäubt. Anschließend sei die Kuh von Tierschützern abgeholt und versorgt worden. Nach Angaben einer Sprecherin hatte sich Büxi regelmäßig abends am Futtersilo eines Bauernhofes bedient. Dort habe ihr der Polizist mit dem Betäubungsgewehr aufgelauert. Nach dem Treffer mit dem Pfeil sei sie noch etwa 150 Meter davongelaufen. Jedoch habe man ihre Spuren im Schnee gut verfolgen können. Büxi war im Oktober von einem Bauernhof in Geisenhausen ausgebüxt. In Zukunft soll sie in der Obhut von Tierschützern leben.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.